なんでよ。
モシュ。
モシュ。
モシュ。Ja, Basti, sag uns mal, wie wir dieses Mikro hier überhaupt reparieren können. Das ist jetzt schon so lange kaputt. Du als Statiker weißt ganz genau, was zu tun ist.
Du nimmst das Mikrofon?
Ja, und jetzt? Ich hab's
in der Hand. Nimmst es in die Hand?
Ja, hab ich.
Bewegst deinen Arm nach hinten?
Ja, ist unbequem.
Schmeißt das Ding auf den Mond und kaufst ein neues.
Okay, es ist jetzt im Vorgarten von mir gelandet. Nicht auf dem Mond. Aber.
Ja, das sind halt Skill-Issues.
Ich.
Der Hate is real.
Jetzt willst du sagen, wie hören die Zuhörer uns überhaupt noch, wenn das Mikro nicht mehr dasteht?
Ja, du hast ja das Neue, du musst das Neues holen.
Ach so. Aber das ist noch nicht angeschlossen. Trotzdem hören sie uns. Wartet mal, ich muss kurz hier runter!
Danke. Für den Hersturz.
Roleplay. Peak.
Gut, er hat, ich glaube, er hat es geschafft.
Also, es tut weh, aus dem ersten Stock runter zu springen, aber ja. Bin wieder da.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und hast du das
neue Mikro, das habe ich, ja.
Oh ja, gut. Das alte hast du auch gleich fachgerecht entsorgt jetzt, ja? Ja. Oder liegt das immer noch im Vorgarten? Wird das jetzt wie so ein Gartenzwerg?
Da wächst jetzt ein Baum draus.
Also ich hab das jetzt nicht gefunden.
Der wird nicht größer als ein Meter.
Ich hab das nicht mehr gefunden.
Also wenn daraus ein Baum wächst, dann kannst du auch einen Geldschein verbuddeln. Da wächst auch ein Geldbaum.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht wächst es, irgendwo liegt es da unten oder so neben uns und vielleicht wächst da mal ein Baum. Mal schauen. Beobachtet das Thumbnail, Leute. Da passieren Sachen in Zukunft jetzt. Danke, Basti. Oh, shit.
Bitte.
So, Leute, wie war eure Woche?
Nicht so viel gemacht. Okay, das hast du sehr gut gelöst.
Ja, muss man sagen. Die Woche war kalt und nass.
Ja, nicht so gut. Mein Auto kaputt ist.
Bitte. Ja. Das tut weh. Ja.
Hast du schon wieder ein Mikrofon kaputt gemacht oder was los?
Ich mache alles kaputt.
Na, du bist doch mal gegen Shiganoko gefahren, oder?
Ich bin gegen Hasen gefahren. Oh. Usagi Drop.
Hase. Ja, wirklich, scheiße.
Aber da waren dann noch ein paar Dichtungen kaputt, aber ich glaube nicht, dass das vom Hasen kam, weil das war schon, ist schon ein paar Monate her.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich habe mein Open Moped repariert. Ich habe endlich den platten Reifen ausgetauscht. Das hat ja auch nur gefühlt 4 Wochen gedauert.
So ein platter Reifen hat aber schon Swag. Ein bisschen tiefer gelegt.
Weiß nicht. Wenn das Hinterrad, wo der platte Reifen ja war, wenn das Hinterrad die einzige Antriebsmöglichkeit ist und in dem Reifen dreht, dann wird es schwierig.
Hey, dann dreht es mal ein bisschen durch. Das ist auch episch. So fährst du, dreht es erstmal durch.
Nee, der Reifen dreht sich ja nicht. Nur das Rad.
Okay.
Nur die Felge. Tja. War halt keine Luft mehr drauf.
Ah, ich checke. Ist sauber's. Verbrennst ein bisschen Gummi, dies, das. Verbrennt es denn Gummi, wenn du es nicht denkst? Schon ein wenig, oder?
Ja, auf jeden Fall wäre dann auch der Mantel, die Reifendecke im Arsch. Aber ich habe ja zum Glück das nur kurz ausprobiert.
Wie Stammer.
Ja.
Kann ich nicht.
Genau.
Spiel mal einen, Andreas.
So bei Stammer.
Ja, wie gesagt, kalt und nass, aber bisher eigentlich ganz, ganz gut. Bin gut übers Wochenende gekommen. Musste auch sein. Sommerfeier und so ein Kram.
Ich bin auch gut die Woche geendet. Ich hatte die ersten Klausuren. Ich habe sie definitiv bestanden. 2 Stunden. Ich war irgendwie 20 Minuten früher fertig und boah. Ich habe so einen Buckel gehabt, der ist 8 Zentimeter dick an Papier. Habe ich nicht gebraucht. Lag die ganze Zeit nur daneben.
Sehr gut. Andreas, so macht man das.
Umweltverschwendung. Papierloses Büro. Die nächste Hitzewelle kommt und ich bin schuld.
Ja.
Ja, so ist das in der Prüfung. Nimm mal nächstens deinen Computer mit. Mal gucken, was sie dazu sagen.
Hä? Die hatten jetzt überhaupt nicht auf elektrische Geräte geachtet. Ich hätte jetzt so eine Smartwatch mit reinnehmen können, Alter. Was ich ganz verwundert bin, die haben gesagt, im Durchschnitt dauert es so 2 bis 4 Wochen, dass man die Ergebnisse hat. Ey, das sind 7 Dozenten, die das korrigieren insgesamt, diese eine Klausur. Da waren wir im Bachelor ganz anderes gewohnt.
Ja, definitiv. Da waren das 2.
Und die haben...
wie ist das? Monate. Waren 7 Dozenten da beteiligt an der Klausur, oder...
Ja, es sind 7 beteiligt, weil die 7 gelehrt haben. Als ob
die das dann in 4 Wochen fertig haben.
Es war Technical English, das war eine gute Dame. Das war die 2 Produktnormen für Vorhangfassade, Fenster, Türen. Das waren 4 Dozenten. Und dann gab es Baurecht mit 2 Dozenten. 2 bis 4 Wochen.
Dass aber auch so viele Themen in einer Klausur abgefragt werden, alter Schwede.
Die haben einfach keinen Bock, mehrere Klausuren zu stellen. Es 20 ECTS.
Es ist ja quasi die Spezialisierung Fensterfassade und da irgendwie im Masterstudium zumindest nur das erste Jahr Fensterfassade ist und es nicht mal der Studiumsteil ist, tun sie da so viel reinhauen wie nur möglich.
Alles klar. Viel Spaß weiterhin.
Ja, danke.
Gerne. Ja, und viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen.
Oh, vielen Dank.
Viel Erfolg wurde jetzt noch nicht gewünscht, also dementsprechend viel Erfolg.
Wieder Erfolg.
Ja.
Ja.
So, alles gesagt, was gesagt werden musste?
Nö.
Was?
Da würde ich sagen, gehen wir jetzt wandern, oder?
Gehen wir jetzt wandern? Gehen wir kurz wandern. In die USA einen Abstecher? Oder?
Nein, in die Alpen.
Alpen?
Checkst du?
Andreas, die Alpen.
Die Alpen. Bist du
gewappnet?
Ich
Kein
bin...
Knöchel verknackst.
Wollen wir mal die Alpen kurz.
Wir müssen einen Trainingsarg starten.
Ja, der Andreas, also was, ihr redet jetzt wirklich über die Alpen, ich wollte eigentlich nur überleiten.
Ja, ich hab's schon verstanden, ich glaube, der Lorenz hat's nicht ganz verstanden.
Mann, das hat jeder verstanden. Doch, natürlich habe ich das verstanden. Aber Alpen, wo fängt das wohl an?
Mit A.
Andreas hat ja kein Anime.
Ja, das Stimmt. weiß ich doch, aber er muss doch sagen, dass...
Mann. Okay, Andreas.
Ja, hallo, ehrlich. Hallo, liebe Leute, wir beginnen heute mit dem Buchstaben A und der Buchstabe A, das bin ich, und zwar... Mein Anime fällt diese Woche aus, weil Zeit, Raum, Kontinuum und so weiter, ihr wisst schon.
Ja.
Ja.
Aber. Schön. Was schön. Aber falls ihr wissen wollt, das haben wir ja letztes Mal so ausgemacht, mein Anime ist der Anime namens I Want to Love You Till Your Dying Day.
Ja.
Aber nächste Woche.
Wirklich erst. Schön
Hab
gesagt.
Geduld.
Also kommen wir jetzt zum Gipfel. Zum L.
Gipfel der Götter. Das wäre heute.
Ja. Und das B ist dann wieder der Abstieg. Kannst du schlechter.
Nee, das L ist das L. Und L B ist, ist Best. Ist
B. Nee. So läuft das nicht. Egal. Leute, ich starte mal rein. Mein Anime, Aduga, hat sich natürlich gedacht, jo, eine Episode reicht ja nicht, um wieder reinzustarten. Musste natürlich gleich 2 droppen. Wollte gerade sagen. Und hab mir dann gedacht, jo, alles klar, gut. Ich halte mich ja sonst immer so kurz, wenn ich eine Folge beschreibe. Also werde ich jetzt mal mich genauso wenig kurz halten, indem ich 2 Folgen beschreibe. Ich mache hier Content, ich merke das. Und ohne das jetzt lange auszubreiten, starte ich gleich mal rein in die erste Episode und die erste Kategorie, die Spannung. Und ich muss sagen, die erste Folge war eine sehr, sehr ruhige Episode. In der erstmal quasi Shitara? Shitara? Ich nenne sie jetzt Shitara.
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 Sag Shitara.
Mann, dann sage ich Shitara. Ja. Shitaras Herkunft beleuchtet wurde. Trotzdem fand ich sie, naja, einigermaßen spannend, da quasi ihre Lebensumstände und die Gesellschaft dargestellt wurden, in der sie halt so aufgewachsen ist. Als Charakterentwicklung kann man natürlich sagen, in der ersten Episode stand halt Shitara als Protagonistin schon sehr im Fokus. Obwohl auch Fatima, die Hausherrin von Shitara, und auch Muhammad, der Sohn von Fatima und der quasi ein junger Gelehrter, introduced wurden. Obwohl Muhammad quasi ja nach der ersten Folge wohl jetzt Geschichte sein wird, und das hat sich in der zweiten Folge so sehr verfestigt, würde ich jetzt mal sagen. Hatten sie auf jeden Fall angekündigt. So der Sprecher kam halt einfach, ja, das war halt die letzte Begegnung.
Naja, oh, aber sie haben jetzt...
Alles klar.
Ja, okay, stimmt eigentlich. Ah, ich hatte schon hart gespoilert. Muss auch sagen.
Ja, wirklich, ne?
Es ist halt jetzt, keine Ahnung, man kann ja sagen, vorgreifen. Ne, ich greife jetzt nicht vorweg, aber die haben ja dann auch irgendwie gesagt, ja, der ist ein Gelehrter geworden. Das heißt, die Frage, ob oder nicht, oder... Keine Ahnung, ja. Ist egal.
Erzähl mal. Auf jeden Fall hat Shitara jetzt viel gelernt und sich quasi als Sklave, der sie ja ist, quasi im Haushalt ihrer Herrin jetzt eingelebt, würde ich mal sagen. Animationstechnisch ist es ein sehr eigener Stil, und ich merke, wir suchen uns sehr oft, was das angeht, irgendwie immer besondere Anime raus, die selten so ein 0815-Kram sind. Ja. Ne? Also das ist mir aufgefallen. 0815 kommt bei uns fast gar nicht ins Haus. Das Charakterdesign finde ich fast ein bisschen kindlich oder kindgerecht, aber trotzdem sehr schön umgesetzt, und die Gestaltung der Hintergründe finde ich auch sehr schön. Die sind ja quasi so pastellartig gemacht. Ja, der Plot der Folge, wie schon gesagt, ging es quasi in dieser Episode um die Hintergrundgeschichte von Shitara und ihre Entwicklung bis zum Angriff quasi durch die Mongolen. Denn eigentlich kommt sie aus Tus im östlichen Iran. Und das fand ich quasi sehr gut zusammengefasst, jetzt ihre bisherige Entwicklung. Auch wenn ich es auf den ersten Blick fast ein bisschen trocken fand. Aber trotzdem okay. Der Cliffhanger war natürlich das Ausrücken der Miliz von Tus, um die Mongolen quasi zu schlagen, bevor sie die Stadt erreichen. Doch die erlitten eine ja verheerende Niederlage, würde man mal sagen. Und die Menschen mussten dann fliehen oder ja, wie Fatima und Shitara sich dann verstecken. Handy-Counter habe ich eine 0, Geschwindigkeit 1,0 die Folge geschaut, und deine Bewertung für die erste Episode ist eine 9 von 10.
Also, ich habe die erste Folge, ja, also ich fand den Einstieg ganz gut eigentlich. Und vor allem halt dann auch im Kontrast, da ich fand es eigentlich gut, dass die jetzt zwei Folgen rausgekommen sind, weil das dann halt immer den krassen Kontrast zwischen den beiden Episoden auch hatte. Ja, wie du schon gesagt hast, die Spannung war eher ruhiger. Animation sehr einzigartig, hast du auch schon gesagt. Und der Cliffhanger war auf jeden Fall da. Und Geschwindigkeit habe ich 1,05 geschaut, und Folge würde ich eine 9 von 10. Und Ablenkungsfaktor war gleich auch 0.
Ja. Ja. Ablenkungsfaktor 0, 1,0-fach. Bewertet habe ich es auch mit einer 9 von 10. Und zu der Episode könnte ich sagen, das Leben könnte sowas von simpel sein.
Willst du jetzt ein Sklave werden, oder was?
Andreas wieder mit den Lebensweisheiten. Naja,
warte, ich weiß wartet nicht, ob auf die, mein Zitat in der zweiten Episode ab.
Okay.
Nicht, da der Andreas war. Aber ich fand auch irgendwie, die Sklaven, die waren schon in dem Haus, wurden die schon gut behandelt. Also,
ja. Also allgemein fand ich die historische Einordnung, glaube ich, des Islams, ne, in dem Moment, und auch der allgemein Gesellschaft im Nahen Osten, glaube ich, ziemlich gut dargestellt, dass es halt einfach zu der Zeit die fortschrittliche Gesellschaft war, würde ich mal jetzt so behaupten. Ja, also die haben sich ja, wie es ja immer gepredigt wurde, ne, die Muslims sollen nach Wissen streben, stets und ständig, ne? Und es ist ja auch historisch quasi belegt, dass wir hier in Europa überhaupt nicht den Wissensstand hätten, hätten das quasi nicht die Leute im Nahen Osten aufgeschrieben von den Griechen und so weiter, ne? Und weiterentwickelt. Also wir hier haben eigentlich nur das Wissen so ein bisschen übernommen. Gut, ich meine, die kamen ja auch dann nach Spanien und Süditalien und so weiter, ne? Haben sie so ein bisschen besetzt gehabt. Dadurch kam natürlich auch ganz viel kultureller Einfluss, aber ne? Ich finde es historisch gut umgesetzt. Ne? Sehr korrekt.
Nur wegen denen haben wir sowas wie Skibidi die Toilet, Bombardiro, Krokodilo und 6-7, ey.
Ja.
Sagt der,
ist ja nicht.
Der Fuß schreibt morgen.
Der Fortschritt, nur weil wir Computer haben, wegen denen dort, haben wir solche Generationen hier, die sowas
ja, von dass die das damals vorher gesehen haben.
Du bist doch der Prophet Nummer 1, Andreas. Guten Morgen, heute ist der 6.7.
Ja, hat er schon erwähnt gehabt.
Tierisch.
Habe ich am 6.7. erwähnt, ja.
Andreas ist wahrscheinlich aufgewacht, hat er erst mal so gemacht.
Wirklich? Das war du, vor allem, wie du einfach nur so gemacht, genau, wir haben jetzt ein Videoformat hier, ne? Jeder weiß, kann sich bildlich vorstellen, was der Basti gerade gemacht hat. Einfach so.
Ja, ihr wisst, was ich gemacht habe. Genau. Ich hab's nicht gemacht, ich hab's nur gedanklich gemacht.
Ja, genau. Oh. So, aber der Andreas hat ja letztes Mal oder die letzten Male schon eine neue siebte Kategorie quasi eingeführt, und zwar die besondere Szene. Und da habe ich mir natürlich auch eine rausgesucht. Und zwar hat mir besonders die Szene gefallen, wo Shitara ja durch das Haus geirrt ist und dann auf Muhammad getroffen ist, um quasi ja ihre rebellische Art, sich aus der Sklaverei zu befreien, dort so ein bisschen erloschen ist, weil sie quasi durch Muhammad ihren Willen zum Lernen quasi entdeckt hat und der erweckt wurde quasi.
Ja, boah. Muss ich mitgehen, das ist sogar die ähnliche Stelle, nur bei mir würde ich spezifischer darauf eingehen, wie er jetzt erklärt hat, als die Wasserschale vom Dach von ihnen geschmissen wurde. Das würde ich spezifisch da bezeichnen.
Das war auch die prägnanteste Szene für mich. Der Folge. Ich sag, da gab es, meiner Meinung nach, gab es da jetzt nicht so eine ultra krasse Szene in der Folge, ja, die jetzt so sagt, boah, war es eine krasse Szene. So. Mhm. Das war in der anderen Folge, hatte ich eine Szene, die fand ich schon echt cool. Aber,
ja. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich zur zweiten Episode, wo ich sagen muss, Alter, da gab es so viele gute Szenen, ich konnte mich sehr schwer entscheiden, welche ich da besonders gut fand. Aber dazu kommen wir am Ende der Beschreibung. Ja, die zweite Episode fand ich deutlich spannender und auch brutaler als die erste. Denn nun hat quasi der Angriff auf Tus stattgefunden. Und Shitaras Leben hat sich dadurch quasi grundlegend geändert. Und sie sieht sich nun quasi mit einer sehr ungewissen Zukunft konfrontiert. Also sehr, sehr auffühlende und spannende Episode. Zur Charakterentwicklung. Da muss man mal sagen, Fatimas Charakterentwicklung endet hier, da sie sich für Shitara opfert und stirbt. Genauso geht es auch quasi für die anderen beiden Sklavenfrauen zu Ende. Und Shitara sieht sich quasi jetzt vor dem Nichts stehen, da auch die Stadt Nishapur niedergebrannt wurde, in der sich jetzt Muhammad aufhielt. Sie ist quasi in diesem Moment wirklich verloren und will eigentlich auch ihren Weg beenden, wenn man das so interpretieren möchte. Sehr tiefe Folge. Aber dazu komme ich, nachdem ich die Animationen beschrieben habe. Die Animation war diesmal deutlich weniger blumig, würde ich sagen, als in der ersten Folge. Und diesmal wurden quasi die Qualen, die sie erleiden musste oder auch alle anderen auf dem Marsch der Kriegsgefangenen mit einer sehr düsteren und grauen Farbgebung untermalt, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir aber zum Plot und zu dem großen Aber, was der Andreas gerade ansetzen wollte. Der Plot war ja nun mal die Verschleppung der Handwerker, Frauen und Kinder durch die Mongolen. Und diese hatten quasi jetzt nach dem Buch von Euklid gesucht. Fatimas quasi wertvollster Schatz, der ihr ja von ihrem Mann hinterlassen wurde. Doch, ja, Chitara hatte sich quasi dem mongolischen Kommandanten widersetzt und ihn als Dieb beschimpft. Und ja, deswegen sollte sie ja dann eigentlich getötet werden, aber Fatima hat sich halt dazwischen geworfen. Und ja, quasi die drei Sklavinnen haben sich dann wieder getroffen und auch immer wieder versucht, nach einem ja, Hoffnungsschimmer zu suchen, an dem sie sich halt festhalten konnten, aber ja, der wurde quasi sofort wieder ausgelöscht, bis quasi ja alle drei aufgegeben hatten. Und jetzt kommt das Aber. Nur Chitara wurde durch das Eingreifen des Jungen, der quasi das Buch von Euklid gefunden hat, für den Mongolen-Kommandanten, aufgehalten quasi. Und zwar mit einem ganz komischen Ausspruch, und jetzt komme ich gleich schon mal zum Cliffhanger quasi. Er fragt sie halt, ob sie nicht das Buch zurückhaben möchte, was sie überhaupt nicht checkt in dem Moment. Und ehrlich, ich glaube, auch jeder Zuschauer hat das jetzt so in dem Moment nicht gecheckt, was der jetzt mit ihr vorhat quasi. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Cliffhanger für die zweite Episode, an der man sich, dann quasi freuen kann auf das, was in der nächsten Episode kommt und welcher Plan hier ausgeheckt wird.
Ja.
Habe ich irgendwas vergessen zum Aber?
Nee, keine passt. Ahnung.
Passt. Super. Also hier hatte ich auch einen Ablenkungsfaktor von 0. Natürlich auch wieder eine Geschwindigkeit von 1,0. Und diese Folge war so emotional, fand ich. War so gut gemacht. Kriegt eine 10 von 10. Definitiv.
Ich folge dir. Okay. Aber für mich ist es eine 9 von 10.
Was?
Okay, ist crazy. Das ist crazy.
Also ist einfach. Ich dachte ja, ich hätte hier ein hartes Herz, ne? Herz aus Stein und kalte Emotionen. Aber Andreas, Bro, die Folge hat einen so mitgenommen.
Ja, es ist halt kein Juri, gell? Also, was kann ich dazu sagen? Also, ich fand halt, Folge war geisteskrank, muss ich sagen. Allein schon der Kontrast war halt krass. Ja. Weil einfach so, die letzte Folge so endlich hat sie eigentlich so eine Familie gefunden, sozusagen. Und da wird ihr innerhalb von einer Folge alles genommen. Das ist ja, absolut krass, deswegen schon 10 von 10. Geschwindigkeit 1,05, Handy 0. Was ich auch sagen, was ich echt krass an dem Anime finde, auch wenn du sagst, die Animation war düsterer, aber das ist ja trotzdem noch so eine kinderliche, fröhliche Animation, sag ich mal. Und es war so eine brutale Folge. Das hat selbst die Animation, also irgendwie ist die Brutalität dadurch, dass es so kindlich war, die irgendwie noch krasser. Weil dann irgendwie mehr die Taten noch mehr in den Vordergrund gegangen sind, weil die Animation da halt überhaupt nicht irgendwie zu gepasst hat. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie war das schon echt ultra brutale Folge, muss ich sagen.
Ja. Also ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen, auch wenn ich nicht geguckt habe, aber ich habe Ausschnitte gesehen an Ranking of Kings.
Ja, finde ich auch. Ja. Habe ich geguckt.
Also auch krasse Story,
ja.
Aber kindliche Animation.
Ich sag mal, Ranking of Kings ist jetzt nicht so dark wie der jetzt. Also,
das stimmt schon.
Der ist schon, also, schon krass. Ja.
Okay. Also, Ranking of Kings Next Level quasi. Ja.
Nein, ich meine, der ist, Ranking of Kings ist gut.
Aber ich hab schon verstanden. Ich hab das schon verstanden. Ich meinte, ja. Yaduga ist quasi der Next Level von Ranking of Kings.
Ja, kann sein. Das ist die zweite Folge, die war schon gut.
Kommen wir zur besonderen Szene in dieser Episode. Wie gesagt, das war sehr schwer und ich konnte mich, also es war auch wirklich knapp, aber ich muss sagen, für mich war die krasseste Szene, als Chitara quasi aus dem Haus getreten ist und die zerstörte Stadt vor sich gesehen hat und quasi realisiert, dass ihr bisheriges Leben ja quasi nie wieder zurückkommen wird. Das fand ich schon sehr bewegend. Wie gesagt, obwohl es auch sehr viele andere gute Szenen gab, zum Beispiel wie hieß sie denn noch? Von der blonden
Bruder,
Sklavin.
Michael.
Ja, Michael war ja der Bruder. Das war düster.
Irgendwie sowas.
Nee, aber allgemein Sumurut. Eigentlich. Ja. Sumurut oder so.
Ja, genau.
Ne? Also auf jeden Fall ihr Ableben fand ich auch sehr extrem.
Ja. Was für mich die beste Szene war in der Folge, weil es so I want to eat the pancreas vibes mir ultra gegeben hat. So eine einzelne Phrase, die einfach krass gehittet hat. Weil ich sie einfach ultra emotional und ultra süß und ultra traurig fand in der Folge war, als sie sich das so dazwischen geschmissen hat und gesagt hat, rührt meine Tochter nicht an. Weil zum einen hat sie halt das Ding gehabt, ja, jetzt hat sie hat sie wie ihre Tochter gesehen, die hat jetzt quasi eine Familie gefunden und in dem Moment, also das war echt eine richtig emotional süß, traurige so eine Szene, deswegen war es für mich die beste Szene, weil das war so ein, ja, keine schöne Szene, da wie sie da sich für sie geopfert hat. Ja. Das war schon, also war die beste, also meiner Meinung nach die beste Szene aus der Folge.
Das muss ich dem Basti zustimmen, der hat genau das erwähnt, was ich erwähnen wollte. Fatima.
Ja.
Und zu dem Zitat, das letzte Mal habe ich ja gesagt in der ersten Episode, das Leben könnte so simpel sein. Und jetzt bringe ich ein Zitat von Chinggis Khan. Das größte Glück ist es, seine Feinde zu besiegen, sie vor sich herzujagen, sie ihres Reichtums zu berauben, ihre Liebsten in Tränen zu sehen und ihre Frauen und Töchter an sein Herz zu drücken. Und da das Zitat von mir, das Leben hätte so simpel sein können.
Okay.
Ja.
Sehr tief bin ich, Andreas.
Wirklich, Andreas. Alter, du bist ja hier ein richtiger Philosoph.
Dichter und Denker. Pass auf, dass dir kein Buch geklaut wird mit deinen Notizen.
Wer blöd?
Ja. Wer blöd? So, haben wir das
könnte
geschafft
passieren. In den
ersten zwei Episoden.
Ja. Achso, ich bin jetzt auch noch dran.
Du bist jetzt auch noch dran, ja.
Okay,
das Beste
dann kommt jetzt
zum Schluss. Beste?
The Best. Also, ich sag mal, es war jetzt manchmal nicht so gut wie die zweite Folge auf jeden Fall. Also, kommen wir zu Black Torch. B wie Black Torch, natürlich passt. Episode 1 ist da rausgekommen. Das kann man sagen, allgemein zum Plot oder um was es geht. Also es gibt da einmal den Dude, der heißt Chiro, der kann mit Tieren reden und in der Folge rettet der Drago, das ist ein Momonoke, ein Dämon, und in der Folge kommt es eben dazu, dass der den gerettet hat und dann, keine Ahnung, der wird halt von anderen Dämonen irgendwie bekämpft und dann kommt es irgendwie dazu, dass er quasi getötet wird. Und dann fusionieren die beiden oder er gibt ihnen quasi seine Lebenskraft irgendwie, der Drago, und ist dann quasi in seiner Brust innen drinnen und dann kann er quasi seine Kräfte nutzen. Ja, was kann man zum Charakter sagen? Also Chiro ist halt ein hilfsbereiter Dude. Ja, ich finde eigentlich die Idee ganz cool, so ein bisschen wie Naruto Kurama-mäßig, so Chubi-mäßig, ist eigentlich schon gut gemacht. Animationen, Regie, also Animation ist schon krass, also schon gut animiert, finde ich. Und Emotionen und Spannung war jetzt ein spannender Fight. Und ja, die Geschwindigkeit hatte ich jetzt auf 1,05 bis 1,1. Der Handy-Counter war bei 2. Und am Ende hatten wir noch so einen kleinen Cliffhanger, in dem er quasi vom staatlichen Geheimdienst gefangen genommen wurde. Also ich fand, es war eine gute Folge, die es eigentlich gut aufgebaut hat. Deswegen würde ich der jetzt eine 9 von 10 geben, weil es eigentlich ein guter Einstieg war. Man hat die beiden Charaktere kennengelernt und auch quasi den Ausgangspunkt für die ganze Serie und hat dann auch noch einen kleinen Cliffhanger gehabt für die nächste Folge. Deswegen 9 von 10, würde ich sagen.
Also Basti, du hast das so schön gesagt. Nur direkt zählt. Ne? Das haben wir gerade schon so eingefallen.
Was habe ich gesagt?
Nur die Korrekte zählt.
Ja.
Genau. Ja. Naja. Ich fand es auch eine gute Episode. Das Opening fand ich schon ziemlich gut für das erste Mal anhören. Obwohl ich wahrscheinlich das mir zwei, dreimal mehr anhören müsste.
Das ist nicht so schlecht, glaube ich.
Um es wirklich endgültig zu bewerten. Ja, der Andreas hat wahrscheinlich wird so eine 3 von 10 geben für das
Opening. Ja, das nee, ist viel zu peppig.
Nicht für ihn. Ganz.
Okay, eine 2 von 10. Entschuldigung.
Hey,
und ich muss auch sagen, ich habe es auch in deutscher Synchro geguckt. Zum einen, weil ich wieder zu faul war.
Ja, ich habe es auch in deutscher Synchro geguckt. Aber die war auch nicht. Also, ich fand die jetzt nicht so schlecht, muss ich
das
sagen.
Das sind wir zu dritt.
Ich fand die auch gut. Und ich habe mir gedacht, ich fand das ziemlich unterhaltsam schon, so ein bisschen pure Comedy.
Das Miau.
Wie der quasi, ja, dieses Miau, der Katze ständig.
War zwar ein bisschen cringe, muss ich sagen.
Das war wirklich ein bisschen cringe, aber ich fand es halt voll lustig. Ich konnte da kaum ein bisschen ernst bleiben. Ne? Aber fand ich definitiv lustig. Außerdem fand ich den Fight ganz cool, wie ja quasi Jiro voll auf die Fresse gekriegt hat, ne? Weil er ja so gar keine Dämonenkräfte hat. Und da war es natürlich logisch, dass der Typ halt gefühlt da 3 Sekunden einfach aufgespießt wurde und tot war einfach. Bro. Das war mal wieder so, das fand ich sehr, sehr gut.
Reality-Check.
Ja, das war wirklich Reality-Check. Der hat sich gedacht, jo, Alter, ich kann hier voll mal was machen, ne? Mit seinem, das Schwert rausgeholt, das komische alte, rostige, klapprige Ding, ne? Ein Hit gelandet und dann sofort finito. Da wurde er mal richtig auf den Boden der Tatsachen geholt. Wirklich, das war so Touch-Grass-Moment.
Ja.
Naja. Das war übrigens auch mal eine besondere Szene. Nur so.
Also,
ja. Und ich würde der Episode auch eine 9 von 10 geben, so wie du, Basti. Hab das auch mit einem Ablenkungsfaktor von 0 geschaut und in einer einfachen Geschwindigkeit.
Einfache Geschwindigkeit, Ablenkung 0. Bewerten tue ich es eine 9,5 von 10 und hebe mich mit euch ab hier in dem Sinne. Zum Opening, jetzt vorab, es ist eine 7 von 10. Und eine Sache, da ich auch Dub schaue, irgendwie passt es mir überhaupt nicht, dass die Tiere so eine tiefe Stimme haben. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich fand es auch ziemlich lustig, dass zum Beispiel Ragu als Katze immer in seinem Dialog so Wörter in Miau-artig ausgesprochen hat. Irgendwie bruchartig. Und das war das auch das, was mir am besten gefallen hat an der Episode.
Ja, super. Genau. Die deutsche Synchro. Ich glaube, das wurde selten so betitelt, dass die deutsche Synchro das Beste an der ganzen Episode war.
Und auch was Gutes, die beleidigen sich. Das gehört sich.
Ja, das, ja. Habe ich auch sofort gemerkt.
Also es ist eine
keine Zensierung hier. Aber ich glaube, das ist mittlerweile echt, anerkannt, dass da nicht mehr so zensiert wird.
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine beste Szene hatte. Wurde er am Anfang von dem Opa verprügelt? Ich glaube schon, oder?
Von seinem Opa, ja.
Ja, das fand ich lustig.
Der hat fast das Haus auseinandergenommen.
Ja, das fand ich lustige Szene. Aber weil ihr habt ja die anderen beiden schon gesagt. Die beste Szene war natürlich schon die Fusion dann quasi, die Vereinigung. Die Vereinigung. Ja.
Alles klar. Sehr gut. Damit haben wir die Episoden dieser neuen Season abgehandelt.
Best Opening der Woche. Best Opening der Woche. Best Opening der Woche. Best Opening der Woche, außer Andreas bringt ein Ending oder irgendwas anderes. Brainwatch-Scheiß. Jetzt kommt ein Banger, hat er uns gesagt.
Jetzt kommt ein Banger.
Hat er angekündigt.
Habe ich angekündigt, oha.
Dass wenn ich dann eine 9 von 10 gebe, dass ich hate dann.
Oh.
Okay. Hast du vorhin gesagt, oder?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wenn du das so reininterpretierst, naja, schau dir mal.
Du hast gesagt, wenn ich schlecht bewertet, wärst du traurig. Und du wärst enttäuscht
von mir. Ja, das stimmt. Da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber schlecht bewerten heißt ja so eine 7 oder so.
Ja, aber eine 8 ist jetzt für mich auch kein Banger-Opening. Ich habe auch schon Schutz-Openings eine 8 gegeben.
Ja, das stimmt schon. Da gibt's deswegen, ein gutes. Ja, hoffe ich, dass ich ein sehr gutes rausgesucht habe. Und zwar, ja, kam das eigentlich so ein bisschen nach der zweiten Episode von Yaaduga so auf, wo ich so, ja, emotional wurde und mich das berührt hat und hab mir dann gedacht, welches Opening von meiner Liste nehme ich? Und ich habe mich entschieden für Violet Evergarden, das Opening. Ja, Basti, hatest schon am Anfang, ne?
Ja. Schon. Hab ich mal geskippt.
Oh, ich bin gespannt.
Hast du geskippt?
Kann sein, dass ich das geskippt habe. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, wie das geht.
Ich bin sehr gespannt.
Damit absolut ohne Vorkenntnisse rein. Und wir hören uns das an.
Ich glaube, ich habe mir das kein einziges Mal angehört. Aber nicht kann bewusst, dass es schlecht war. Ich habe es mir kein einziges Mal angehört.
So, ja. Basti. Heute bist du mit dem ausführlichen.
Achso, ich muss jetzt ausführlich analysieren. Also, ja, ich sag jetzt mal, animationstechnisch war es natürlich gut. Also, es waren schöne Bilder, sage ich mal. Oder es war schon schön animiert, aber es war jetzt nicht so dynamisch. Es war eher einfacher gehalten. Hat aber irgendwie zur Musik natürlich gepasst, weil die, sagen wir mal, ein bisschen ruhig, also sie war jetzt nicht ruhiger, es gibt deutlich ruhigere Openings, aber
melancholisch nennt man das.
Melancholisch, genau. Also es war halt sehr gesangsfokussiert, sage ich mal. Und halt irgendwie eine Klavierbekleidung oder sowas, um die Melancholie hineinzubringen, natürlich. Ja, also es war schon gut gesungen. Mir hat tatsächlich wie immer natürlich ein bisschen der Pep gefehlt. Kaum irgendwie krasser Klavierteil, wo es absolut auf die Ding geht, aber das hat halt jetzt zum Opening einfach nicht gepasst. Das wird halt auch zu dem Anime nicht passen, aber also das Opening hat auf jeden Fall sehr den Anime getroffen und ja, die szenische Darstellung war auch, hat aber auch gut gepasst, so mit dieser Szene, wo dann sie da auf dem Schlachtfeld war, das war auch schön und ja, hat gepasst. Bewertung sage ich dann, wenn jemand anderes was gesagt hat, damit ich mich da orientieren kann. Also.
Wir haben jetzt was anderes gesagt, jetzt sagst du deine Bewertung.
Nö.
Wow.
Andreas, dann musst du wohl als erstes bewerten.
Andreas gibt eine 10 von 10, das ist jetzt schon. Weil es genau Andreas hat auch Opening ist.
In der Tat nicht, nee.
Achso, okay, dann
nicht. Es ist eher eine 9 von 10, da hat es gewisse etwas gefehlt. Aber ist das Opening von der ersten?
Ja, auch nicht, also das ist wirklich das Opening. Ich habe irgendwie beim Opening habe ich am Ende mal so eine Szene mit so einer Schreibmaschine, die sich so auflöst und wo sie dann irgendwie mit so einem Rock so rumwackelt, habe ich im Hinterkopf gehabt. Vielleicht war es auch das Ending.
Das könnte auch das Ending gewesen sein oder von irgendeinem Film.
Weil ich hatte nur das echt in Erinnerung. Ich habe nur die erste Season gesehen.
Das ist auf jeden Fall das Opening, das erste Opening, was in Folge 3 das erste Mal vorkommt.
Also davor gab es kein Opening?
Nein, okay. Ich habe extra nachgeguckt.
Es gab es einmal und danach kommt ein anderes Opening.
Das weiß ich nicht.
Vielleicht wird es ja anders animiert. Also ich hatte irgendwie was anderes im Kopf. Aber es kann auch sein, dass es das war. Ja, aber ich sage mal, Violet Evergarden kommt nicht übers Opening. Es kommt über die Story. Aber es ist auch schwierig, die Story mit einem Opening zu übertreffen.
Sag ich mal. Das ist definitiv so. Also soll ich jetzt noch bewerten, bevor du deine abschließende Bewertung, dein Hate raushaust? Ja. Also ich fand es halt sehr, auch sehr melancholisch, ne? Wie du ja schon gesagt hast, Basti. Und ja. In der Hinsicht, ich fand es wirklich gut gemacht, ne? Und sicherlich so ein bisschen der Pep hat gefehlt. Ich fand aber trotzdem, es gab einen gewissen Umschaltmoment nochmal, wo nochmal eine kleine Schippe draufgelegt wurde quasi von der Musik her. Dementsprechend mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Und ich würde mich da definitiv auch dem Andreas anschließen. Eine 10 von 10 ist es nicht. Aber gefühlt habe ich es sehr doll. Also gibt es eine 9 von 10.
Ja, also ich habe es am Anfang habe ich es auch sehr gefühlt. Da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Weil das, also es war schon sehr emotional. Also es, für mich war es sehr emotional. Also es hat direkt den Vibe. Also wenn du Wild Evergarden kennst, dann passt das Opening schon perfekt dazu. Aber es ist halt kein peppiges Opening. Ich würde jetzt, also wenn du noch mehr in das Drama reingehen willst und noch eine Minute 30 heulen willst, dann kannst du dir das natürlich anschauen. Aber ja, ich würde ihm jetzt auch so eine 9 von 10 geben, weil es schon gut gepasst hat. Aber es ist jetzt so ein Opening, was ich mir jetzt jedes Mal anhören würde. Aber es war halt nicht schlecht. Auf jeden Fall gesangstechnisch gut und es war halt einfach nicht so ausgelegt, dass es halt irgendwie so ein Pop-Song
sein quasi soll. Sein ja. soll. Es hätte, wie du schon gesagt hast, es hätte auch einfach nicht gepasst.
Ja.
Naja, immerhin. Kein absoluter Hate hier.
Sehr gut, Lorenz.
Sehr gut.
Jetzt so. Stellt sich immer die Frage, should we discuss oder
should we wrap this episode up?
So up.
Andreas.
Ja, discussen wir.
Oh, okay. Andreas will discussen. Dann hau mal eine Frage raus und dann gib mal dein Statement dazu ab.
Ich mein Statement.
Jawohl. Ich kann mich euch da anschließen.
Ah, das wäre eigentlich so viel die bessere Frage für Basti. Aber ja gut, dann hau ich mein Statement raus. Und zwar hat ChatGPT folgende Frage rausgehauen. Warum scheint Dating in Japan für viele komplizierter zu sein als in westlichen Ländern? Basti, voll deine Frage, oder?
Das ist meine Frage.
Weil du Dating-Erfahrung hast.
Nein.
Hä, du hast so viele Romance-Anime geschaut, du kennst dich aus. Aber, naja. Was könnten mögliche Gründe sein? Ich weiß das doch selber irgendwie nicht, warum das hier jetzt irgendwie komplizierter sein könnte. Aber das, was ich halt auf Social Media weiß, Japaner sind generell so zurückhaltend, was Flirten in Öffentlichkeit angeht. Viel Kommunikation ist irgendwie im Indirekten. Starke Rollenbilder sind komplett vorhanden, was, also wenn du jemanden da daten willst, als Junge, dann hast du gewisse Stufen oder Regeln einzuhalten, weil nach dem dritten Date, wenn du nicht gesagt hast, ja, wir sind wir jetzt zusammen, dann ist es vorbei. So in dem Sinne, das ist, was Social Media mir jetzt zum Beispiel sagt, deswegen ich, keine Ahnung, ich finde das jetzt schwierig. Und auch generell auch der Faktor, während der Schulzeit. Was ist, wenn die dann auf der Arbeit und Karriere machen? Dann ist wenig Zeit. Die soziale Unsicherheit und dass sie kein Geld dafür haben, eine Beziehung einzugehen. Das ist jetzt das, was halt in Japan das komplizierter macht. Zurückhaltung, indirekte Kommunikation, die Rollenbilder, dass hier so ein Regelplan aufgestellt wird und dass sie keine Zeit haben wegen der Arbeit.
Ja. Also ich würde es mit der Arbeit, das sieht man ja, also ich weiß nicht, ob die das in Animes so anders darstellen, aber das ist halt sowas, was man aus Animes rauszieht. Also das sind ja, die Eltern sind ja eigentlich nie zu Hause zum Beispiel. Und da sind ja auch oft irgendwelche geschieden zum Beispiel und das liegt halt auch einfach dran, weil die halt einfach nicht miteinander, selten Zeit miteinander verbringen, wenn die halt beide immer arbeiten. Deswegen sind halt viele arbeiten halt und die haben da halt wahrscheinlich auch viele einfach keine Zeit dafür und ich sag mal, ja, keine Ahnung, schwierig. Lorenz, sag was dazu.
Ich soll was dazu sagen. Jo, also, das, was ihr quasi beide schon angeführt habt, das würde ich definitiv so mit unterschreiben. Ich glaube einfach, die Social Anxiety ist halt in Japan relativ stark auch ausgeprägt, ne? Wenn man sich hier diese No-Contact Restaurants und so ein Kram anschaut, ne, die es ja gibt. wenn man ehrlich ist, also die grundlegenden Interaktionen mit anderen Menschen, muss man schon hinkriegen. Also sorry. Also, ne? Du kannst doch nicht so introvertiert sein, dass du dich nicht normal mit einer anderen Person unterhalten kannst. Also, obviously schon, aber dann läuft was falsch in der Gesellschaft. Was der Andreas schon gesagt hat, ich glaube auch, dass die Rollenbilder stark ausgeprägt sind. Einfach durch diese allgemeinen, durch diese Gesellschaft, die quasi verlangt, ne, dieses Rollenbild auszufüllen. Also es wird nicht die Freiheit gegeben, sich individuell zu entwickeln, sondern quasi, du bist das Zahnrad im Kollektiv und du musst deine Aufgabe erfüllen und als Mann oder Frau jeweils, ne, ist es dann die entsprechende Aufgabe, entweder Geld ranzuschaffen oder das Kind zu hüten oder was auch immer, ne, was quasi deutlich weniger oder aber deutlich traditioneller ist, was vielleicht auch in dem Moment dann mit diesem Traditionsbewusstsein zu tun hat, dass halt ein traditionelles Familienbild in Japan einfach noch der Standard ist, weil halt alles andere auch so traditionell gesehen wird und dass da quasi deutlich weniger die ja, freie Auslebung der Liebe oder der Selbstentwicklung, ne, quasi gefördert wird, ne, sondern es heißt, die Gesellschaft muss funktionieren und das kann sie nur, wenn alle ihre Aufgaben erfüllen und keiner querschießt quasi. Ne? Und das wird sicherlich auch schwierig machen, dann entsprechend ja, sich quasi ja, zu Dates zu treffen und ohne diese Rollenbilder da reinzugehen. Ne? Und ich würde auch sagen, später, wenn es dann quasi ja, aus einer losen Beziehung eine feste Beziehung wird und dann quasi die jeweiligen Partner den Eltern vorgestellt werden, dann ist das, glaube ich, nochmal so ein ganz anderer Eindruck, weil die Eltern in dem Moment natürlich ein ganz anderes, sagen wir mal, Verhältnis sicherlich haben und also zu dieser Beziehung und natürlich das rein aus diesen traditionellen Rollenbildern vielleicht beurteilen. Ich kann das selber nicht einschätzen, wie das läuft in Japan und ich denke mal, vor allem so in Städten, in Großstädten, da ist eher vielleicht noch die Möglichkeit, dass das ein bisschen offener ist, aber sobald man aufs Land geht, denke ich mal, ist das noch alles sehr, sehr konservativ.
Hä, wie, du kannst das nicht einschätzen? Du warst letztes Jahr 2,5 Wochen dort.
Ja. Aber ich habe das Dating nicht ausprobiert.
Ja.
Gebe ich ehrlich zu.
Ach so. Ja, was ich vielleicht dazu sagen kann, allgemein, weil in Japan ist ja die Geburtenrate jetzt nicht so hoch wie zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, da gibt es ja viele Leute, die auch einfach gar keine Intention haben, wie sie irgendwie eine Familie zu gründen oder so. Die sind halt alle sehr karrierefokussiert, glaube ich. Und wenn man halt sowas nicht als Intention hat, dann denke ich, gibt es auch viele, die einfach drauf scheißen, weißt du, ich meine? Kann ich mir vorstellen. Ja. Sagen, ja.
Und wie gesagt, diese Familienakzeptanz, die ich ja angesprochen habe, ich denke, die ist auch ein großer Bestandteil. Also wenn die Eltern dagegen sind, dann glaube ich, ist es auch wirklich das Aus für die Beziehung, könnte ich mir vorstellen.
Ja, kann schon sein.
Ja. Muss nochmal an die Familie passen und die Familie ist da wahrscheinlich hoch und heilig.
Pingelig.
Ja.
Gut. Ich würde sagen, wir haben unseren Senf dazu abgegeben und viele vielfältige Gründe für das schwierige Dating in Japan genannt.
Ja, falls jemand in Japan war und gedatet hat, kann er gerne Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Danke.
Genau. Für den Andreas, weil es der erstmal vorhat.
Hey, ich dachte, es ist Basti, weil der jetzt schon so gekommen ist mit diesem Kommentar gerade.
Nee, der Basti ist
nee, nur... Nee, das war allgemein für die Allgemeinheit. Da können wir es in der nächsten Folge noch an die Allgemeinheit weitergeben, damit alle besser im Daten in Japan werden.
Du fragst für einen Freund.
Und dann bringen wir es noch auf Japanisch raus. Machen wir
KI. Kommentare sind eh öffentlich.
Ja, aber das liest sich ja nicht jeder durch. Nee, und die von der letzten Episode, wenn wir in der neuen Episode sind, liest sich vielleicht auch niemand durch. Weißt du, Simon?
Ja.
Könnte ja sein.
Könnte ja sein.
Dann können wir das aufgreifen.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, war das wieder auch eine sehr tiefe Diskussion über mal wieder ein Thema, was sehr speziell ist. Aber denke ich mal, wir jetzt gut beantwortet haben. Damit würde ich sagen, we wrap up und machen noch den Feedback-Hinweisblock am Ende der Episode. Ja, ich mache den jetzt mal einfach. Das. Schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt, ne, für diese Episode. Ihr könnt natürlich alle anderen Episoden, die wir so hochgeladen haben, ja, sehr gut. Überall, wo es Podcasts gibt, ne, eigentlich gar nicht mehr so viel überall, weil es manche einfach nicht mehr gibt in diesem Universum. Auf jeden Fall auf Spotify, wahrscheinlich der Plattform, die meisten nutzen. Ja, sad. Da könnt ihr das auf jeden Fall alles anschauen, alles anhören, von Tag 1 bis jetzt und auch so ein bisschen unsere Entwicklung, wie wir es ja in der 100. Episode, die ja jetzt schon wieder ein bisschen zurückliegt, aufgenommen haben, könnt ihr ja dann nochmal hautnah nachempfinden. Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt. Social Media haben wir natürlich auch noch, zwar sehr inaktiv. Andreas und ich müssen uns da noch so ein bisschen mehr abstimmen, wie wir das hinkriegen, dass es etwas aktiver und besser läuft. Auch nochmal, was wir da noch so geschissen kriegen, auf gut Deutsch gesagt.
Ich habe eine Idee. Wir machen die Anime Zigzag Toast aus der Season.
Ja, Anime Zigzag Toast.
Beste. Alles klar.
Beste. Naja. Gebt auf jeden Fall eine Bewertung ab, falls euch die Folge gefallen hat. Und gerne auch Kommentare. Basti wollte ja hier auch ein bisschen für den Andreas schon Dating-Tipps
in
Japan rausholen.
Wollte ich eigentlich nicht, wollte eigentlich nur Rückmeldung von den Kommentaren haben.
Genau. Ne? Und ja, jetzt würde ich sagen, wir beenden diese Episode.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist nicht so sad, wie es aussieht. Ne? Und ja, damit würde ich mich verabschieden. Schön mit Öl und so weiter. Und ja, wir hören uns quasi nächste Woche beim nächsten
Degenerate Donnerstag.
Ich werde übrigens auch, wir hatten keinen Cut, nicht mal ein richtiges Opening diese Episode. Aber egal, egal. Und damit
tschüss. Noch Moschu. Also. Ja. Dann bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche.
Ja. Danke, Andreas, für dieses wunderbare Ende.
Bisschen verspätet.
Ja, aber immerhin.